wir leisten uns einfach immer noch den Luxus von viel zu vielen Leitstellen und den vielen unterschiedlichen Leitstellensystemen. Ich möchte dazu auch dann sagen, ich habe ja an manchen Stellen schon gesagt, eigentlich reicht es für Deutschland eine einzige Leitstelle. Damit ist aber nicht gemeint, dass das Missverständnis, was viele nicht verstehen, damit ist nicht gemeint, dass wir eine Leitstelle physikalisch an einem Ort haben, sondern da kann meinetwegen in jedem Landkreis können weiterhin Disponenten sitzen. Aber wir reden bitte über ein einziges System.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 100. 100 Folgen Lebensretter. Stiftungspräsident Pierre-Henrik Steiger über 50 Jahre Rettungsdienst, Karlsruhe und die überfällige Notfallreform.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lebensretter der Björn-Steiger-Stiftung. Ich freue mich ganz besonders, einen ganz besonderen Gast zu haben. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber heute ist es wirklich so, dass ein ganz besonderer Gast ist. Es ist nämlich Pierre-Henrik Steiger, der Präsident der Björn-Steiger-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind zu unserer 100. Podcast-Folge. Herr Steiger, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass wir jetzt tatsächlich schon den 100. Podcast mit Ihnen feiern dürfen.
Ja, mit Ihnen auch, weil das ist ja der Podcast Ihrer Stiftung. Insofern freue ich mich, dass wir dazu beitragen können, den Sinn und den Kern dieser Stiftung eben nach außen zu tragen, mit vielen, vielen spannenden Gästen. Wir wollen heute reden über die Stiftung selbst, über die Innovation, die Sie immer weiter vorantreiben, auch Sie persönlich mit der Stiftung und warum die Björn-Steiger-Stiftung immer wieder diese Veränderungen im Rettungswesen und darüber hinaus anstößt. Wenn Sie, Herr Steiger, jetzt auf die 5 Jahrzehnte zurückblicken der Björn-Steiger-Stiftung, gibt es eine Idee und wenn ja, welche ist das, die sich wie ein roter Faden durch all diese Jahre zieht?
Spannende, interessante Frage. Der rote Faden ist eigentlich tatsächlich immer dasselbe. Das heißt, es geht immer um die Innovation, es geht immer um den weiteren Fortschritt. Was kann man tatsächlich alles verbessern, um einfach die Situation für Notfallpatienten in Deutschland und auch darüber hinaus tatsächlich immer weiter zu optimieren und das Bestmöglichste tatsächlich herauszuholen. Ich glaube, das ist der größte rote Faden, den wir bei all unseren ganzen Initiativen und sonstigen Projekten tatsächlich haben.
Die Stiftung selbst, Herr Steiger, entstand ja durch eine persönliche Tragödie. Ihr älterer Bruder verstarb, die Geschichte ist häufig erzählt, an einem Schock, nachdem er auf dem Nachhauseweg vom Schwimmbad mit seinem Fahrrad angefahren worden ist und der Rettungswagen mehr als eine Stunde brauchte, um am Unfallort zu sein. Ihre Eltern, die wir im Hintergrund von Ihnen sehen, haben dann diesen Schock dann auch dadurch bewältigt, dass sie gesagt haben, was können wir tun, um anderen Menschen zu helfen, damit diese Tragödie nicht eine ist, die sich tausend- und hunderttausendfach wiederholt. Wann wurde aus dieser persönlichen Tragödie der Anspruch, das Rettungswesen dauerhaft neu zu gestalten, es mitzugestalten?
Also ich denke, der Anspruch war eigentlich schon ganz wenige Tage bei meinen Eltern einfach schon geboren. Also mein Vater hat immer die Geschichte erzählt, es war ihn noch in derselben Nacht, als er, also wo sie die erste Nacht hatten ohne ihn, war für sie klar, man will seine Hilfsbereitschaft auf jeden Fall irgendwie am Leben halten. Denn das hat anscheinend sein Leben, ich habe ihn ja persönlich nicht kennengelernt, aber sagen auch tatsächlich ganz, ganz viele hier in Wien, dann, die ihn erlebt haben, die Hilfsbereitschaft von ihm war außergewöhnlich und zumindest die Geschichten, die ich dann immer wieder dazu höre. Aber das wollte man eigentlich ursprünglich machen und dann war die erste Idee meiner Eltern, und das haben sie auch oft genug selber kommuniziert, dass sie eigentlich ein Waisenhaus gründen wollten, so als Basis, um ihn irgendwie tatsächlich nicht vergessen werden zu lassen. Und dann stellte sich aber innerhalb der ersten 5-6 Tage heraus, dass das, was meinem Bruder passiert ist, gar kein, ich sag mal, Einzelschicksal war, sondern dass es wirklich ein Symptom für Deutschland war. Und das konnte mein Vater damals als Architekt, der ja, ich sag mal, gebäudetechnisch am Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland heftigst beteiligt war. Denn er hat ja auch in seinem Architekturleben mehr als 10.000 Wohnungen und Häuser gebaut. Also und auch bundesweit von Flensburg bis Konstanz. Das war eigentlich so die Triebfeder, wo er dann gesagt hat, das muss sich ändern. Das kann ja nicht wahr sein, dass Deutschland, aufstrebendes Land, Wirtschaftsnation, ausgerechnet im Rettungsdienst keine Struktur, keine Zuständigkeiten, nichts hatte. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Der Rettungsdienst war in weiten Teilen der Republik im Ehrenamt organisiert. Das heißt, es gab keinen 24-Stunden-7 Rettungsdienst in weiten Teilen der Republik. Das war eben undenkbar. Das war auch den meisten Menschen nicht klar, ähnlich wie es heute den Menschen nicht klar ist, in welcher Situation sich heute der Rettungsdienst befindet. Also wir haben gewisse Parallelen von vor über 50 Jahren zu eben auch zur heutigen Zeit. Und dann war das eben seine Aufgabe zu sagen, nein, da muss man was ändern, das muss man alles anders strukturieren, es braucht Zuständigkeiten. Und dann ist er eben in seiner Art, wie er sonst auch auf dem Bau sonst agierte, so hat er dann eben auch plötzlich in der Politik agiert und hat alle wachgerüttelt, die Medien wachgerüttelt und die Bevölkerung wachgerüttelt. Und dann entstand, und zwar wirklich innerhalb der ersten 6 Wochen, bereits eine richtige Bewegung. Und so kam eben die Gründung der Stiftung dann zum 7.7.1969 zustande. Das sehen Sie ja schon vom Zeitabstand, dass eben das Ereignis vom 3. Mai bis eben zum 7. Juli, das sind nicht viele Wochen bis zur eigentlichen Gründung der Stiftung.
Und was die Stiftung da alles auf den Weg gebracht hat, das ist ja wirklich phänomenal, von der Notrufnummer, von dem Einsetzen der Notrufnummer bis hin zur Luftrettung, die Krankenwagen. In diesen Zeiten, ich kann mich noch erinnern, hat man ja wirklich wenige Rettungswagen auf den Straßen gesehen und sie sahen natürlich ganz anders aus als die heute. Heute sieht man das noch, es war etwas makaber der Vergleich, aber wie Leichenwagen, so sahen die damals aus, natürlich nicht in Schwarz, sondern in so einem Cremeton, also ein langer Mercedes meistens. Und die Menschen wurden da reingelegt hinten und es gab so einen bestimmten Begriff, glaube ich, Rückspiegelrettung. Was war das nochmal genau?
Naja, zum einen waren es tatsächlich, es gab damals keinen Rettungswagen, es gab nur die Krankentransportfahrzeuge. Die waren weitestgehend nur mit einem Sanitäter besetzt und der Sanitäter hat einfach nur den Patienten eingeladen und es gab keine wirkliche Versorgung, sondern das einzigste Ziel war, den Patienten so schnell wie möglich ins nächste Krankenhaus zu transportieren. Und der Rückspiegel wurde vom Sanitäter eben so eingestellt, dass er im Rückspiegel immer beobachten konnte, ob der Patient noch atmet oder nicht atmet. Und wenn er nicht mehr geatmet hat, dann wurde das Blaulicht auch wieder ausgeschalten. Und das war tatsächlich ein feststehender Begriff. Also die alten Hautdegen, die heute auch 80 Jahre und älter sind, die erzählen das immer noch, wo sie sagen, ja, das war so, das mag man sich heute nicht mehr vorstellen. Und manche reden auch, das war eigentlich noch das Zeitalter der Pferdekutsche, weil sich's nicht anders ergeben hat. Und ihr Vergleich mit dem Leichenwagen passt natürlich deshalb, also es war das Mercedes T-Modell, wobei es gab ähnliche Modelle auch von Opel und von Ford. Und es gab keinen baulichen Unterschied zwischen tatsächlich einem Leichenwagen und einem Krankentransportwagen, außer eben die Wagenfarbe. Das waren die damaligen Zeiten. Und ja, Sie haben recht. Ich meine, die allererste Initialzündung, die es ja gegeben hat, das vergisst man dann heute schon wieder fast, waren noch gar nicht die Notrufnummern, sondern bei meinem Bruder war ja das erste Problem, man hätte ihn schneller abtransportieren können, weil nämlich in unmittelbarer Nähe ist damals ein Krankentransportwagen gerade gefahren und zwar leer, aber es gab keinen Funkverkehr für den Rettungsdienst. Also das heißt, Taxen hatten Funk, die Polizei hatte Funk, die Feuerwehr hatte größtenteils Funk, aber der Rettungsdienst hatte damals keinen Funk. Und dementsprechend waren tatsächlich die ersten Ausgaben der Stiftung die Finanzierung zur Einführung der Funkgeräte, damit der Rettungsdienst im sogenannten BOS-Funksystem mit dabei ist. Und die Besonderheit war, als damals die Stiftung die ersten Funkgeräte übergeben hat, hat mein Vater immer gesagt, bitte das Funkgerät mitversichern extra, weil das Funkgerät war teurer als der gesamte Rettung oder Krankentransportwagen damals. Und das war so die erste Stufe. Und nachdem die Krankentransportfahrzeuge mit Funk ausgestattet waren und es dann sich recht schnell innerhalb von 2-3 Jahren klar war, dass die jetzt alle diesen Funkstandard bekommen, dann kam die nächste Stufe, die Entwicklung vom Krankentransportwagen zum Rettungswagen. Das heißt, zum ersten Mal medizinisches Equipment mit an Bord, das erste Mal eine medizinische Versorgung des Patienten vor und während dem Transport. Das alles hat es dann nicht gegeben. Und dann kam eben auch schrittweise die Einführung des 24-Stunden-Notarzt-Systems. Alleine da kann man wahnsinnige Geschichten erzählen, welche Hürden es da gegeben hat. Denn das wurde am Anfang abgelehnt, wenn man das jetzt nicht so relevant betrachtet hat, vor allen Dingen von der Kostenseite. Der Oberbürgermeister von Stuttgart, damals der OB Klett, sagte zu meinem Vater, es ist nett, dass Sie uns einen Notarztwagen finanzieren wollen, der kostet so viel wie ein Müllwagen. Ein Müllwagen wäre für uns momentan hilfreicher. Können Sie uns das nicht für den Müllwagen geben? Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Randaspekt. Da gibt es noch ganz andere Geschichten dazu. Und so entwickelte sich das dann eben weiter. Dann kam eben auch ganz schnell die Idee, diese bundeseinheitliche Notrufnummer 110 für die Polizei, 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst. Da muss man auch noch erklären, damals haben meine Eltern natürlich mehr die 110 sogar propagiert als die 112, weil die Polizei deutlich besser in ihren Strukturen organisiert war und eben für Unfälle zum damaligen Zeitpunkt auch vorrangig sozusagen zuständig war, weil sie ja auch was mit der Absicherung von Unfällen und so weiter zu tun hatten. Aber mein Vater hat sich damals immer gesagt, politisch ist die Polizei wichtiger momentan als der Rettungsdienst. Deshalb pushe ich die 110 mehr. Aber ich versuche durch die Hintertüre die 112 gleich mitzunehmen, weil es war ihm damals klar, dass die 112 politisch keine Relevanz hatte. Das wollte man nicht. Und dementsprechend war es einfach wichtig, beide Nummern im Doppelpack gemeinsam durchzupauken, was ihm ja dann auch letztendlich gelang. Aber es hat 4 Jahre gedauert. Also er hat 4 Jahre gebraucht, bis er tatsächlich das dann durchsetzen konnte und sie dann eben am 20. September 73 endlich in der Konferenz des Bundeskanzlers mit den damaligen Ministerpräsidenten tatsächlich beschlossen hat. Aber es war ein langer Kampf. Und so gibt's eben vieles. Die Notrufsäulen an den Autobahnen, die Notrufsäulen an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Also da gibt es unzählige Geschichten. Da könnte man fast zu jeder einzelnen Geschichte einen eigenen Podcast draus machen. Weil es sind tatsächlich so zeithistorische Erzählungen, die man da eigentlich von sich geben könnte.
Dieser Kampf, den Sie beschreiben, gegen Institutionen, gegen auch Amtsinhaber, Amtsinhaberin, der zeichnet Ihre Eltern aus, zeichnet die Steiger-Stiftung aus, zeichnet auch Sie aus, denn Sie führen es ja weiter, auch mit ähnlicher Beharrlichkeit und mit ähnlichem Mut, auch gegen Institutionen Dinge voranzutreiben. Was ist eigentlich ausschlaggebend für das Erkennen von solchen Missständen? Das ist vielleicht eine etwas philosophische Frage jetzt, aber sieht man den Missstand zuerst, wie ganz konkret bei der Gründung der Stiftung, hier ist ein Rettungswagen, der nicht kommt, einer, der vorbeifährt, leer, man erkennt, hätte helfen können, aber konnte nicht, weil er keinen Funk hatte, also mussten wir das beheben, oder sind es wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch dazu führen, dass ich sage, oh, hier ist ein Punkt im Rettungswesen, den müssen wir verbessern. Wie ist es heute und was sind die großen Treiber für Veränderungen, auch für Sie persönlich?
Also es ist eine Mixtur aus vielem. Also Punkt 1, weil wir natürlich immer genau hingucken, Wir versuchen ja auch viele Dinge erstmal zu verstehen. Und mein Vater hat immer gesagt, eigentlich ist die Kunst oder liegt darin, dass wir gar keine Ahnung von dem Ganzen haben. Und deshalb fangen wir immer erstmal an, ganz dumm zu fragen.
Ein bisschen dann, untertrieben war und heute sicherlich ist, aber ein guter Ansatz.
Wir machen das aber zum Teil bis heute. Also das heißt, wir haben bis heute tatsächlich auch Leute, die wir extra holen, die nicht zwingend von der Materie das tiefe Verständnis haben und die sich's angucken sollen und mal ganz naiv Fragen stellen sollen. Also das gibt's bis heute. Aber dazu kommt, deshalb sagte ich auch Mixtur, und das ist der viel größere Teil, die in diesem System arbeiten, die das tagtäglich erleben, die haben natürlich auch ein Gefühl für die Missstände und was sich eigentlich ändern müsste und dergleichen. Und für diese Menschen sind wir eben auch ein Anlaufpunkt, die es uns dann erklären, die es uns dann aufzeigen. Wir gehen dann den Spuren nach und dann versuchen wir eben da auch immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und prangern eben diese Missstände an und versuchen dementsprechend es abzustellen. Und natürlich, wir machen aber auch eigene Studien. Also das heißt auch das, dass wir mit Dritten auch zusammenarbeiten. Also wir haben ja auch mit der Bertelsmann-Stiftung oder auch mit der Universität Maastricht zum Beispiel eine Studie vor einigen Jahren auf den Weg gebracht, die ja ziemlich Aufsehen sorgte, wo es auch um den Zustand der eigentlichen rettungsdienstlichen Versorgung in ganz Deutschland ging. Da sind wir natürlich auch immer wieder dran und wir gucken uns natürlich auch die Best-Practice-Beispiele im Ausland an und versuchen immer zu sagen, wir müssen ja das Rad nicht immer neu erfinden, sondern da, wo doch was gut ist, das sollte man vielleicht dann auch kopieren. Und momentan ist es nur so, lange Zeit wurde halt Deutschland kopiert, weil wir waren die Speerspitze. Und auch das System, was mein Vater damals erbaute, und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass die eigentlichen Grundlagen des gesamten Rettungsdienstes, wie wir ihn heute haben, inklusive aller politischen Zustände, die ganzen Arbeitsgruppen und Ausschüsse, die es im Rettungsdienst gibt, die sind alle von meinem Vater von 1970 bis 1974 um den Dreh überhaupt erst gegründet und einberufen worden. Und heute müssen wir zum Teil gegen genau diese Gruppierungen sozusagen antreten, weil die sich natürlich jetzt in diesem System auch über die Jahrzehnte hinweg, ich sage jetzt mal, klingt salopp, bequem gemacht haben und sie dann dementsprechend über den Tellerrand hinausgucken, nicht so richtig mehr rauskommen. Und darin sehen wir jetzt halt unsere Aufgabe zu sagen, nee, wir waren Spitze, die Welt hat sich an uns orientiert bis ungefähr Mitte der 90er Jahre, aber dann sind wir leider stehen geblieben. Und schon mein Vater hat 1995, 96 angeprangert, dass das System, so wie es ist, so nicht dauerhaft betrieben werden kann, sondern dass sich die Rahmenbedingungen auch immer wieder ändern und es bedarf grundlegender Reformen. Und es ist eigentlich für ihn ein bisschen schade, dass er jetzt die wichtigste Reform, die jetzt eben auch ansteht, auch über die Notfallreform, dass er das tatsächlich gar nicht mehr erleben kann, weil das war am Ende eigentlich sein lang gesehnter Traum zu sagen, das braucht's nochmal, es braucht nochmal einen kompletten Neustart, weil das Ausland, und das hat er deutlichst gesehen, ist links und rechts an uns inzwischen vorbeigelaufen.
Ja, und deswegen, Herr Steiger, sollten wir wirklich nochmal in Erinnerung rufen, denn es wissen zwar viele, aber nicht gänzlich alle tatsächlich, wofür die Björn-Steiger-Stiftung hier steht. Die Steiger-Stiftung in der Vergangenheit innovativ verantwortlich war und ist im Positiven, Sie haben es erwähnt, die 110, die 112 wäre nicht denkbar ohne den Einsatz der Steiger-Stiftung. Die Rettungswagen in ihrer Form, wie sie heute sind, überhaupt der Einsatz wäre nicht denkbar. Die Luftrettung, die es gibt, wäre nicht denkbar. Die Notrufsäulen, die es gibt jetzt neu oder relativ neu eben auch an Gewässern, weil Menschen eben an Badeseen ihre Handys im Auto oder sonst wo lassen und gerettet werden müssen. Also ganz viele Sachen in der Vergangenheit und jetzt auch in der Gegenwart hat die Björn-Steiger-Stiftung auf den Weg gebracht. Sie haben es erwähnt, die Reform des Rettungswesens ist sehr, sehr interessant und gleichzeitig ein großes Ziel für die Stiftung immer gewesen. Warum?
Weil im Prinzip der Rettungsdienst ist die Achillesferse für alles. Und zwar, es ist das wichtigste Element, weil es ist das Erste, was tatsächlich greift. Und damit meine ich noch nicht einmal in erster Linie die Rettungsfahrzeuge oder die Notfallsanitäter und Rettungsassistenten, sondern es beginnt mit dem Notruf in der Leitstelle. Dort ist sozusagen der Herzschlag, der Puls, da wird das gesamte, der ganze Kreislauf sozusagen eigentlich am Leben gehalten. Und deshalb ist es so elementar wichtig, dass die Leitstelle wirklich auf Top-Niveau dasteht dass sie eben vieles leisten können muss. Und es heißt auch, dass sie in die Lage versetzt wird, eben nicht nur Rettungswagen zu schicken oder einen Rettungshubschrauber, sondern dass sie auch in der Lage ist, selbst erste Anweisungen für die erste Hilfemaßnahmen mit anzuleiten, dass sie auf andere Ressourcen zurückgreifen kann. Wir nehmen immer das Beispiel Niederösterreich oder generell Österreich, weil es ist uns sprachlich nahe, aber Sie finden es in den skandinavischen Ländern, Benelux-Staaten und dergleichen ebenfalls. Da können die dann auch direkt auf die niedergelassenen Ärzte noch mit zugreifen. Da können die auf Pflegekräfte mit zugreifen. Wenn es klar ist, das ist doch nur ein Katheterwechsel, das ist kein Notfall für den Rettungsdienst. Und es braucht es jetzt auch nicht in den nächsten 10 Minuten, sondern da reicht es, wenn in den nächsten 2, 3 oder 4 Stunden gar jemand vorbeikommt und einen einfachen Katheterwechsel zu Hause vornimmt oder im Pflegeheim und dergleichen. Und das sind alles Fälle, wo heute immer der Rettungsdienst alarmiert wird und dafür ist er nicht da. Und das heißt, die Leitstelle als Ausgangspunkt einer kompletten Patientensteuerung. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und wir gehen auch noch weiter, weil es gibt ja immer die Diskussion, der Bürger ist so blöd, weil er bei jeder Kleinigkeit anruft. Für den Bürger ist das ein Notfall und er weiß sonst nicht, wo er sich hinwenden soll. Also geht es nicht darum, dass er sich auch überlegt, welche Nummer muss ich jetzt eigentlich wählen? Ist das jetzt die 116, 117? Ist das jetzt die Giftnotrufzentrale? Ist das was auch immer? Sondern eigentlich, und dafür das ist unser Ziel, da wollen wir hin, die Leitstelle selber ist der Anlauf für alles und die Leitstelle muss ganz schnell innerhalb von Sekunden entscheiden können auch, ich bearbeite das komplett zu Ende oder nein, der ist bei mir falsch. Ich verbinde ihn aber direkt mit den Menschen, die für ihn jetzt auch zuständig und richtig sind, weil es kann nicht sein, dass wir das versuchen, dem Bürger beizubringen. Das kann keiner mehr erfassen, für was wer tatsächlich zuständig ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Leitstellen mit allen vernetzt sind und nicht nur Rettungswagen und Rettungshubschrauber entsenden können, sondern sie müssen sehr, sehr viel mehr leisten können.
Was in wenigen Leitstellen in Deutschland der Fall ist, genannt wird immer Oldenburg und die umgrenzenden Kreise da, die dazugehören, Vechta, Kloppenburg und dergleichen, die eine wohl vorbildliche Leitstelle haben, ähnlich wie das österreichische Modell, was Sie erwähnt haben, oder auch das skandinavische. Nehmen Sie uns doch nochmal mit, Herr Steiger, für all die, die es nicht konkret wissen, obwohl viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die natürlich im Rettungswesen zu Hause sind, aber trotzdem, was ist in Österreich anders, beispielsweise in St. Pölten, wenn ich da die Äquivalenz von 112 anrufe, als wenn ich mich hier bei der Feuerwehr-Notrufnummer melde.
Ich mache es vielleicht mal mit einem plastischen Beispiel, weil den Fall habe ich ja selber tatsächlich erleben dürfen beim Mithören in der Leitstelle, dass da einer am Samstag anruft und sagt, er ist Asthma-Patient, er hat einen Anfall, sein Asthma-Spray ist alle und die Leitstelle dann direkt sagen kann, okay, wir haben ja Zugriff auf Ihre Patientenakte, wir sehen, Ihr niedergelassener Arzt verschreibt Ihnen immer dieses und jenes Medikament. Wir als Leitstelle stellen jetzt von hier sofort ein Folgerezept aus. Also die können kein Neurezept ausstellen, aber Folgerezepte kann die Leitstelle ausstellen. Damit ist schon mal das Rezept direkt da. Aber es geht noch darüber hinaus, dass die dann eben auch sagen können, und sie sind so und so viel Meter von der nächsten Apotheke entfernt, die eben gerade offen hat. Und wir können auch sagen, die Apotheke hat das Medikament vorrätig. Wir blocken das jetzt ganz für sie. Sie gehen da jetzt gerade mal noch die die 500 Meter weiter und können das dann abholen. Und die Apotheke bekommt direkt von der Leitstelle auf ihre Monitore angezeigt, da kommt gleich mal einer, der braucht dieses Medikament, dann können die das sozusagen schon mal aus dem Schrank holen und der kriegt das sofort verabreicht beim Betreten der Apotheke. Und dann ist es auch noch so, dass wenn das ausgehändigt wird, der Patient, der hat einen QR-Code von der Leitstelle, die Apotheke hat einen, die beiden werden miteinander gematcht und in dem Moment, wo diese Codes miteinander gematcht werden, wird in der Patientenakte beim niedergelassenen Hausarzt vollautomatisch eingetragen, Folgerezepte ausgestellt, Medikament ausgehändigt, Patient ist wieder versorgt. Wenn dann am Montag der niedergelassene Arzt seinen Rechner hochfährt und seine Liste guckt, dann sieht er, okay, der Patient wird jetzt wieder länger nicht bei mir sein, der braucht kein neues, weil der hat ja gerade eben ein neues Medikament erhalten. Und das ist der Unterschied. Bei uns geht da der Rettungsdienst raus, bringt ihn ins Krankenhaus, dort wird er stabilisiert. Zur Sicherheit behalten ihn dann viele noch bis Montag früh da, weil das Krankenhaus darf kein Rezept ausstellen. Und dann geht er erst am Montag zu seinem Hausarzt und holt sich ein neues Rezept. Und dann wird eine ganze Prozesskette sozusagen ja lahmgelegt, sondern belastet. Und das wird es eben in dem Fall in Österreich eben nicht. Und der Patient ist glücklich, weil er eben auch sofort wieder nach Hause gehen kann und dementsprechend versorgt ist. Oder lassen Sie mich ein anderes Beispiel nennen. Wenn Menschen anrufen, die dann einfach sagen, ja, sie haben jetzt hier irgendwie 40 Grad Fieber oder was auch immer, dann wird ihnen halt am Telefon erklärt, wie Wattenwickel funktionieren. Also das heißt auch, die Anleitung zur Selbsthilfe ist in Österreich auf einem vollkommen anderen Level als bei uns. Also Sie haben ja auch im sozusagen nicht-Notfall-medizinischen Bereich den Anspruch, dass Sie 80% der Anrufer am Telefon entbehandeln. Und wenn man sich das dann mal bei uns vorstellt, bei uns bei der 116, 117, da wird Ihnen nur mitgeteilt, wer der nächste Arzt ist, der gerade Dienst hat. Wenn ich es jetzt mal böse sagen kann, naja, das kann ich auch googeln im Internet. Dazu bräuchte ich eigentlich die 6117 nicht. Und wenn Sie sich dann auch die Reaktionszeiten einfach angucken, dass bei denen, wenn Sie in Österreich bei dem, ich sag mal, bei der ähnlichen Rufnummer 6117, bei denen ist das dann die 1450 anrufen, da wird halt nach 20 Sekunden abgenommen.
Das ist der ärztliche Notdienst, genau, und wer da mal versucht hat anzurufen, aber ich gehöre dazu, der weiß, Sie haben es erwähnt, 20 Minuten, der kann auch länger dauern und man ist ja meistens in einer Notlage oder zumindest kurz davor, die 112, also den Notruf zu wählen und geht nochmal diesen Zwischenschritt und ist natürlich dann hochfrustriert, weil das nicht passt und beim nächsten Mal wählt man dann wahrscheinlich wieder die 112. Aber Steiger, für alle, die dies nicht wissen, sind die Österreicher so viel klüger als wir oder warum können die solche Anleitungen geben über ihre Systeme?
Naja, weil sie einfach hochdigitalisiert sind. Also das heißt, sie haben riesige KI-Systeme im Hintergrund, die damit arbeiten. Da ist unglaublich viel vernetzt. Da ist einfach auch alles digitalisiert. Also ich meine, wenn Sie sich alleine mal angucken, wir sind jetzt gerade glücklich, dass wir im letzten Jahr die digitale Patientenakte eingeführt haben. Die Österreicher haben das vor fast 20 Jahren im Prinzip schon mit eingeführt. Zwar effektiv läuft sie, glaube ich, jetzt 15 Jahre, aber ich meine, das sind ja Zeitspannen einfach dazwischen. Und vor allen Dingen, wenn man dann einfach sieht, was bei uns unsere Akte kann und was dann wiederum die Österreicher oder die skandinavischen und die Benelux-Staaten mit ihren Akten können, Entschuldigung, da haben wir dann tatsächlich in dem Verhältnis wirklich nur ein Bruchteil des Leistungsspektrums und das ist nicht mehr nachvollziehbar. Man hätte es von der Stange direkt kaufen können, aber nein, man ist ja wieder neunmal klug und muss dementsprechend wieder alles selber entwickeln und ich prophezeie jetzt schon, dass im Jahre 2028 Deutschland die EU-Vorgabe nicht erfüllen werden kann, dass unsere elektronische Patientenakte in der europäischen Harmonisierung in der gesamten EU zur Verfügung gestellt werden und abgerufen werden kann, wenn ein Deutscher in Schweden oder sonst wo ist und ein medizinisches Problem hat. Da mache ich jetzt schon die Wette drauf, dass wir uns da nicht mit einklinken können. Aber alle anderen EU-Staaten können das. Und wir sind, und das muss man in aller Deutlichkeit so sagen, in Deutschland eine Insel in Europa. Also wir sind von allen EU-Staaten abgehängt worden. Also die disponieren auch länderübergreifend. Die tauschen auch länderübergreifend mittlerweile zum Teil Notrufe aus. Also ich habe es auch jetzt erst wieder erlebt in Wien in der Leitstelle. Da hat die Leitstelle Wien einen Notruf entgegengenommen, der gar nicht in ihrem Bezirk war. Der war auch in dem Fall wieder Niederösterreich. Wien ist ja umzingelt von Niederösterreich. Aber der Notruf kam tatsächlich aus der tschechischen Grenzregion heraus. Und die Wiener haben diesen Notruf vollständig abgearbeitet, der am Ende auch noch von Rettungskräften in Tschechien durchgeführt worden ist. Und das Ganze läuft voll digital, voll automatisch. Und wir schaffen es noch nicht einmal, von einer Landkreisgrenze zur anderen in irgendeiner Form jemanden zu disponieren oder zu informieren, und sehen die einfach nicht. Und das geht auch bei den Ersthelfer-Apps los. Österreich hat landesweit eine einzige App. Das heißt, wenn einer aus Innsbruck gerade in Salzburg ist und der ist 50 Meter oder 100 Meter von jemandem entfernt, der reanimiert werden muss, dann sieht das die Leitstelle. Denn ist es vollkommen egal, wo der in Österreich sonst wo lebt und wohnt. Und bei uns funktioniert es dann halt in der Form nur mit, wenn ich in München registriert bin, aber ich bin in Hamburg, dann können die Hamburger mich dort nicht sehen. Dann können sie diese Ressource einfach nicht nutzen. Und wenn man sich anguckt, was wir an Ressourcenverschwendung betreiben, dann ist das absolut verrückt. Wenn man sich anguckt, dass bei uns kostentechnisch der Rettungsdienst der teuerste in der Welt ist. Wir geben das meiste Geld dafür aus. Aber wir sind gleichzeitig ineffizient bis zum Umfallen. Dann steht es in keinem Verhältnis mehr. Und das muss sich ändern. Und ich werde auch nie müde, genau an der Stelle immer zu betonen, das ist nicht das Problem, dass wir schlechtes Personal haben. Wir haben, das ist nämlich das Verrückte dabei, wir haben mit das bestausgebildetste Personal weltweit. Wir haben das mit am besten ausgestattete Material an Fahrzeugen und Equipment und dergleichen weltweit. Da sind wir führend. Aber das System, in dem wir die Menschen arbeiten lassen, dieses System, in dem wir diese Technik sozusagen vorhalten, dieses System ist so kaputt. Ich sage an der Stelle immer, wie das Bahnsystem auch, denn keiner würde sagen, der ICE als Zug ist jetzt unmodern oder die Lokführer wären schlechte Lokführer in Deutschland. Und trotzdem weiß jeder, das System an sich ist komplett in die Grütze gefahren. Und genau so ist es eins zu eins identisch mit dem Rettungsdienst. Und das muss man auch in seiner Dramatik einfach nur so sagen. Nur beim Zug kommt halt der Zug verspätet oder manchmal auch gar nicht. Und im Rettungsdienst sterben Menschen schlicht und ergreifend an diesen Fehlern. Und das andere Problem ist, am Bahngleis stehen eben 400-500 Menschen, die das zeitgleich erleben. Und im Rettungsdienst sind es Einzelschicksale. Das heißt, es erleben immer nur die einzelnen Menschen und die glauben dann immer, naja, das war halt Pech. Sie hatten Pech. Nein, es ist kein Pech. Es ist systematisch.
Und das ist schlimm. Es ist gut, dass Sie das so klar sagen, Herr Steiger, denn sowas schlägt sich ja durch. Irgendwann ist auch ein kaputtes Bahnsystem mehr als ein kaputtes Bahnsystem. Und für viele Menschen ist es ein Symbol dafür, wie wenig noch funktioniert und auf wie wenig sie sich verlassen können. Und man merkt das ja auch, das hat dann auch irgendwann Auswirkungen auf Umfragen und dergleichen. Und das Rettungswesen gehört natürlich zu diesen staatlichen oder hoheitlichen Aufgaben dazu, die unbedingt, oder auch Länderaufgaben in diesem Fall, ist ja auch staatlich, die entsprechend auch von denen die Menschen erwarten, dass sie funktionieren. Wann haben wir eigentlich begonnen, in dieser Richtung falsch abzubiegen? Das heißt, also wo sehen Sie die Gründe, dass auf einmal gar nichts mehr oder so wenig funktionierte, obwohl wir so gutes Equipment haben, so gute Menschen, die im Rettungswesen arbeiten, so engagiert sind? Aber was ist so der Initialpunkt, wo Sie sagen, von diesem Punkt an haben uns andere überholt, und zwar massiv überholt in Europa?
Also die Frage habe ich mir lange gestellt. Beweisen kann ich es natürlich nicht, aber ich habe eine Theorie. Und zwar die Theorie ist tatsächlich die Wiedervereinigung. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Und zwar, wir waren damals in einer gewissen Euphorie. Wir waren dann auch ganz, ganz stark. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch rettungsdienstlich die Spitze der Welt. Das muss
und
man so sagen.
Fußballweltmeister, nicht zu vergessen.
Und Fußballweltmeister kam auch noch hinzu. Ja. Und wir haben, und das muss man mit aller Selbstkritik auch so sagen, wir haben dann im Eiltempo der ehemaligen DDR, sprich den neuen Bundesländern, unser System direkt aufgepfropft. Und zwar mit allen Konsequenzen. Also das bedeutet auch, dass wir uns überhaupt nicht die Mühe gemacht haben, zu gucken, was hat denn möglicherweise die DDR zu ihrer Zeit ganz gut gemacht? Und da gab es Dinge, die dort besser waren als bei uns. Das ging schon mit der Gemeindeschwester los. Die hatten ihre schnelle medizinische Hilfe, die anders strukturierten aufgebaut waren. Es waren die Polikliniken und dergleichen. Aber das zählte plötzlich alles nichts mehr, weil es war ja die DDR. Und die DDR ist gescheitert. Und bei einem gescheiterten Staat wird nichts übernommen. Das war der ganz, ganz große Fehler. Und jetzt, warum sage ich das an der Stelle? Weil wir haben die ganzen Strukturen genau zu dem Zeitpunkt dann eben in den neuen Ländern gerade eingeführt, mit viel Geld, neue Leitstellen geschaffen und unsere eigentlich schon zu dem Zeitpunkt über 20 Jahre alte Struktur dort nochmal neu aufgesetzt. Und das ist genau der Zeitpunkt ab Mitte der 90er Jahre und Ende der 90er Jahre, war eben in anderen Ländern kam der Gedanke, da müssen wir was an der Struktur wahrscheinlich verändern, das ist so nicht mehr tragfähig. Und wir waren dann nicht mehr bereit, das zu akzeptieren, weil wir haben das ja gerade eben hochmodern eben auch in den neuen Ländern eingeführt und haben dann schon Anfang der 2000er Jahre sozusagen die nächste Renovierung, will ich es mal nennen, in Deutschland durchgeführt, aber eben weiterhin auf dem gleichen Prinzip, wie wir das die ganzen Jahrzehnte hatten. Man hat vielleicht am Leitstellenrechner noch ein bisschen rumgeschraubt und was auch immer, aber man hat die Grundstruktur in keinster Weise hinterfragt. Und das ist eben in den anderen Ländern passiert. Dort wurde ab dem Jahre 2000 tatsächlich massivst die Grundstruktur hinterfragt. Da war dann auch tatsächlich Österreich, die identisch waren bis zu dem Zeitpunkt zu Deutschland, die ein Abziehbild von Deutschland waren. Die waren sozusagen unser 17. Bundesland, wenn man so will. Und die haben für sich erkannt, das geht so nicht. Und die haben dann ab dem Jahre 2002, 2003 tatsächlich gesagt, wir müssen die ganze Struktur vollständig umbauen. Und somit wurde eben von der, ich sag mal, vom Marktführer Deutschland plötzlich die Innovationskraft Österreich zum eigentlichen Vorbild. Also das muss man auch so deutlich sagen. Auch die USA, Südafrika, Australien, Neuseeland, die skandinavischen Länder, die orientieren sich tatsächlich alle an den Grundstrukturen von Österreich. Natürlich hat es dann jeder noch versucht, noch ein bisschen weiter zu adaptieren. Aber im Grunde sind sie alle da gleich. Das heißt, nicht mehr Deutschland ist der Taktgeber, Österreich ist jetzt der Taktgeber. Und das ist für uns natürlich schon ein bisschen bitter.
Sie haben ja gute Kontakte auch in die Politik. Sie äußern diese Kritik auch klar und unmissverständlich. Hören Sie da oder wird diese Kritik jetzt noch mehr wahrgenommen als in den vergangenen Jahren? Oder führt sie Ihrer Meinung nach dazu, dass sich etwas ändert?
Ja und nein. Also ich will es mal so rum sagen, unser Schmerzpunkt der Finanzierung ist immer noch nicht erreicht. Es ist immer noch viel zu viel Geld in diesem System. Ich sag's mal hart, wir bräuchten eigentlich noch weniger Geld in diesem System, damit es wirklich die Notwendigkeiten, die Bereitschaft gibt, ernsthaft etwas zu verändern.
Das ist ja ein bisschen überrascht, Herr Steiger, weil ja immer die Rede davon ist, dass im System zu wenig Geld ist, dass das Gesundheitssystem echt unter den Belastungen. Aber Sie sagen, man kann da viel effizienter sein und das Geld sinnvoller einsetzen.
Genau. Das heißt, wir leisten uns einfach immer noch den Luxus von viel zu vielen Leitstellen und den vielen unterschiedlichen Leitstellensystemen. Ich möchte dazu auch dann sagen, ich habe ja an manchen Stellen schon gesagt, eigentlich reicht es für Deutschland eine einzige Leitstelle. Damit ist aber nicht gemeint, und das ist das Missverständnis, was viele nicht verstehen, damit ist nicht gemeint, dass wir eine Leitstelle physikalisch an einem Ort haben, sondern da kann meinetwegen in jedem Landkreis können weiterhin Disponenten sitzen, aber wir reden bitte über ein einziges System. Und es muss dann auch in einem Katastrophenfall möglich sein, dass eben jemand aus Hamburg Notrufe aus München genauso schnell bearbeitet und annehmen kann, so wie das eben in anderen Ländern auch der Fall ist, wo eben die Örtlichkeit keine Rolle mehr spielt, weil wir auch nicht mehr über Systeme sprechen, wo ein dezidierter Leitstellenrechner atomgesichert im Keller verbaut ist, sondern wir reden hier über Cloud-Systeme. Wenn Sie sich im Ausland angucken, dass zum Teil bis zu 90% der Leitstellendisponenten im Homeoffice agieren dürfen. Das ist für deutsche Verhältnisse unfassbar. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber genau das braucht's. Wir müssen ganz anders denken. Und diese Systeme, die dann eben auch wirklich in diesen Cloud-basierten Abfragesystem funktionieren, die mit hohen KI-Parametern gefüttert sind und begleitet sind, da gehen die Kosten dramatisch runter. Die kosten viel, viel weniger. Und wenn ich mir alleine mal angucke, was momentan veranschlagt worden ist in Bayern, was dort an neuen Leitstellen gerade gebaut wird und welche Kosten dafür ausgegeben werden. Also wenn ich es jetzt richtig überschlagen habe, sind es fast allein nur für Bayern fast 1 Milliarde Euro. Nur an Leitstellenbauten. Im Rest Europa gehen die in Mietsbüros, da wird gar nicht dezidiert gebaut, weil ihnen die Infrastruktur irrelevant ist, weil es geht nur um das System, wo sie sich jederzeit, ich sag's mal ganz hart, sogar von der Parkbank einloggen könnten, wenn es denn erlaubt ist. Aber so weit denken wir gar nicht. Bei uns sind wir einfach so dermaßen betoniert und das kostet Geld und das kostet aber am Ende des Tages auch Menschenleben. Das muss man auch ganz, ganz deutlich so sagen. Und ich möchte jetzt auch nochmal ganz deutlich betonen, es sind nicht, dass wir schlechte Leitstellendisponenten haben, aber wir versetzen die Leitstellendisponenten nicht in die Lage, mit den richtigen Tools zu arbeiten. Wir lassen sie im Prinzip alleine. Das heißt, es ist auch immer auf die Tagesform bei vielen drauf abhängig, wie der jetzt gerade drauf ist, wie er abfragt. Und das ist bei diesen ganzen international standardisierten Abfragesystemen eben nicht der Fall. Da können Sie auch eine ganz schlechte Nacht gehabt haben, solange Sie noch lesen und tippen können. Weil das System regelt alles. Und das System ist auch so intelligent, dass es eben ausfiltern kann. Aufgrund seiner Fragestellung hat da jetzt jemand gegoogelt, um ganz sicher einen Notarzt zu bekommen. Weil dann werden Zwischenfragen gestellt, die Google so nicht kennt oder nicht so bearbeitet. Und dann können Sie das ausfiltern. Und dann wissen Sie ganz genau, so ist die Situation nicht, wie er sie ursprünglich beschrieben hat. Und das kann ein Mensch gar nicht leisten. Und die nächste Stufe ist im Übrigen, das mag jetzt für viele noch spaciger klingen, dass die KI sogar die Telefongespräche, also den Notruf, selbst entgegennimmt. Gar kein Mensch. Die ersten Testversuche laufen. Und beziehungsweise ist eigentlich jetzt schon der zweite Versuch. Der erste Versuch zugegebenermaßen hat nicht so funktioniert. Jetzt der zweite Versuch, zumindest die ersten Ergebnisse, die vorliegen, sind da schon deutlich vielversprechender. Und wenn man sich die Entwicklung der KI dann anguckt, glaube ich, darauf wird es rauslaufen. Und das sind alles Kostensenker bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Im Ausland sind sie qualitativ deutlich über dem Level von uns und dann auch noch viel, viel billiger.
Was muss passieren, damit diese klare Erkenntnis noch stärker in die Öffentlichkeit dringt und vor allen Dingen die handelnden Politikerinnen und Politiker erreicht?
Gute Frage, nächste Frage. Also daran arbeiten wir natürlich schon ewig und das ist ja auch der Grund, warum wir Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht haben.
Ja,
und
vielleicht noch ein Wort dazu, sonst wären wir dazu gekommen, aber weil Sie es erwähnen, ist genau, Sie haben es gesagt, das ist ein Grund dafür, warum Sie, muss man ja sagen, Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht haben. Vielleicht nehmen Sie uns noch einmal mit, wie ist da der Stand und was war der Urknall dafür?
Also der Urknall dafür war, dass wir nach über 10-jähriger Diskussion mit der Politik, ich dann irgendwann mal am Tisch aufgestanden bin und gesagt habe, dann lässt die Politik uns keine andere Wahl. Wenn wir durch Argumentation nicht weiterkommen, dann müssen wir mit einer Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe gehen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass der Staat mit dieser Struktur seiner Schutzpflicht gegenüber den Bürgern nicht mehr nachkommt. Und dass der gesamte Rettungsdienst tatsächlich anders bewertet werden muss. Das ist sozusagen Inhalt unserer Verfassungsbeschwerde, wo wir einfach sagen, wir haben keinerlei internationale Standards mehr oder aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, sind es 3 offiziell international zertifizierte Leitstellen, Osnabrück, Oldenburg und Emsfechta. Es sind nochmal 3 weitere gerade in der sozusagen auf dem Weg, diesen Status zu nehmen. Dann sind es meinetwegen 6 von 244 Leitstellen. Und das heißt, 200, oder der Rest am Ende des Tages, also 238 Leitstellen, entsprechen keinerlei internationalen Standards. Und das ist eben für uns Grund genug, alleine zu sagen, so kann es nicht gehen. Dann geht es auch um die Struktur, es geht einfach um die gesamten Mechanismen dieses Systems, die alle außerhalb jeglicher internationaler Standards sind. Und wir pochen darauf, dass Deutschland sich nach den internationalen Standards zu richten hat. Und darüber wird Karlsruhe sozusagen dann auch ein Urteil fällen, ob es jetzt zu unseren Gunsten geht oder ob die Freiheit der Länder weiterhin so hoch bestehen bleibt, dass sie eben von solchen Standards abweichen können. Wenn man sich die Fragestellung, die das Gericht an alle gestellt hat, und die ging auch an alle Landesregierungen raus, also an alle 16 Landesregierungen, dann ist einem schon bei der Fragestellung relativ klar, dass das Gericht tendenziell damit eigentlich schon aufzeigt, dass sie unserer Argumentationskette zumindest nicht abgeneigt ist, zu folgen. Das heißt noch nicht, dass sie folgen, aber die Fragestellungen, die da waren, also ich weiß jetzt noch nicht, ein öffentliches Verfahren ist, will ich da jetzt noch nicht en Detail reingehen, weil das wäre sozusagen anmaßend gegenüber dem Gericht an der Stelle. Aber ich kann deutlich sagen, wir haben große, große Hoffnungen bekommen, als wir das einfach gesehen haben, wie das Gericht damit auseinandergeht und mit welcher Tiefe sich das Gericht auch auseinandergesetzt hat. Und in der Größenordnung kann ich auch sagen, wir reden hier mittlerweile über mehr als 10.000 Seiten Material, was in diesem Verfahren zusammengetragen worden ist. Und wir gehen eigentlich jetzt davon aus, dass das Gericht in Kürze tatsächlich einen Termin bekannt geben wird für einen öffentlichen mündlichen Erörterungstermin. Es ist auch auf der Homepage des Gerichts ja schon zu sehen, da ist angekündigt, dass es auch noch dieses Jahr zu einer Entscheidung kommen soll, was dementsprechend wirklich High Speed ist. Also das heißt, das war dann ein priorisiertes Verfahren. Also Karlsruhe sieht, glaube ich, da schon, dass es hier um Leib oder Menschenleben geht. Und deshalb haben sie auch deutlich schneller reagiert. Und wie gesagt, dass es auch auf der Homepage steht, ist eigentlich immer so das Signal, dass es zu einer Grundsatzentscheidung kommt und dass es eben kein Verfahren ist, was irgendwo mal so am Rande mal beiläufig mitgenommen wird. Und auch den Ankündigungen, es gab eine Berichterstattung Ende Oktober, wo es dann hieß, das Verfahren wäre abgeschmettert worden. Das ist mitnichten der Fall gewesen. Es ist nur ein Teil herausgenommen worden. Und zwar, um das hier auch nochmal klar zu sagen, wir hatten eben auch das Bundesgesundheitsministerium oder beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland in dem Fall insgesamt mit auf die Anklagebank gesetzt. Und da hat einfach das Gericht festgehalten, dass rein formal juristisch unsere Verfassungsbeschwerde gegen den Bund im Jahre 1988 ausgelaufen ist, weil wir uns da auf einen Passus bezogen haben im Sozialgesetzbuch 5, bei dem eine Klage oder eine Beschwerde nur bis zum Jahre 1988 möglich war. Und das war der einzig formaljuristische Grund, warum es nicht kam. Und alle anderen Punkte sind aber behandelt von Karlsruhe. Und deshalb bleiben wir guten Mutes. Alle, ich sag mal, Verfassungsrechtler auch außerhalb von unseren direkt Beauftragten, die sich das aber von außen angeguckt haben und mit denen ich dann mal Kontakt hatte, sagen eigentlich, das müsste ziemlich deutlich in unsere Richtung laufen. Also eine wirkliche Niederlage unsererseits können sich nur ganz, ganz wenige vorstellen. Und ich glaube, wenn Karlsruhe unseren Forderungen stattgibt, dann wird es den Rettungsdienst wirklich im Mark mit erschüttern. Und zwar deshalb, weil dann steht alles auf dem Prüfstand. Dann muss die gesamte Struktur komplett neu sich angeguckt werden. Und dann gelten einfach tatsächlich auch bundesweit internationale Standards. Und dann wird es für jedes Bundesland auch schwierig, mit einem eigenen Rettungsdienstgesetz anders zu agieren als andere Bundesländer. Das heißt, es wird dadurch ziemlich sicher zu einer deutlichen Harmonisierung kommen und auch zu einer, ich sag mal, ziemlichen Gleichschaltung, dass der Rettungsdienst wirklich von Flensburg bis Konstanz dann weitestgehend gleich ist, weil das ist vielen auch nicht klar, dass er nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, sondern in vielen Bundesländern ist er auch noch von Landkreis zu Landkreis komplett unterschiedlich organisiert. Und es geht einfach nicht mehr. Die Zeiten gehen nicht, wir haben das Geld nicht und wir haben die Ressourcen nicht und es kostet Menschenleben und das dürfen und können wir uns nicht leisten. Das ist nicht zu dulden.
Sie nennen ja auch häufiger das Beispiel der Steige, das dazu führt, dass in bestimmten Landkreisen bestimmte Medikamente auf dem Rettungswagen vorhanden sind, in anderen Landkreisen nicht oder auch verabreicht werden dürfen von den Sanitätern an Bord und bei anderen nicht. Also dass das auch entsprechende Auswirkungen hat auf die Patientinnen und Patienten, die es zu versorgen gilt. Jetzt gibt es ja und dann kommen wir auch zum Abschluss. Aber jetzt gibt es ja auch eine Gesundheitsreform. Wie viele Hoffnungen verknüpfen Sie mit der?
Da schlagen mittlerweile auch zwei Herzen in meiner Brust, wenn Sie so wollen. Und zwar der erste Entwurf, so wie er ursprünglich in den Bundesrat vom Bundesgesundheitsministerium beziehungsweise vom Kabinett reingegeben war, der war für uns schon der beste Wurf, den man sich hat vorstellen können. Also wir hätten natürlich noch viele andere Wünsche mehr gehabt, aber im politischen Umfeld war das für uns sozusagen schon mal ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend hatten wir da viele Hoffnungen und haben gesagt, wenn das so kommt, dann sind wir auf jeden Fall schon zufrieden. Dann hätte sich wahrscheinlich unsere Verfassungsbeschwerde fast erübrigt. Wobei man auch dazu sagen muss, ich glaube, ohne die Verfassungsbeschwerde im Hintergrund hätte es den Druck auf diesen ersten Entwurf so nicht gegeben. Das zweite ist, der Bundesrat hat dann unheimlich viele Änderungen eingebracht, von denen bis auf eine Änderung eigentlich alle nur fatal waren. Eine Änderung, die dort noch mit vorgegeben war, die das Land Hamburg in dem Fall eingebracht hat, aber leider selbst im Bundesrat mit ihrer eigenen Initiative auch gescheitert ist. Das war eine Ergänzung, die hätten wir gerne noch mit dazu genommen. Aber da muss man jetzt einfach sagen, dass jetzt auch nochmal im Kabinett zwar fast alles aus dem Bundesrat zurückgewiesen worden ist, aber sie sind, was die standardisierte Notrufabfrage angeht, und das ist das Herzstück des Ganzen, da sind sie jetzt plötzlich den Ländern entgegengekommen und das ist für uns kein gutes Zeichen. Und wir versuchen jetzt natürlich über den Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag eben im parlamentarischen Verfahren dieses Ansinnen, dass man in diesem Punkt nochmal nachgibt und die Uhr an der Stelle nochmal zurückdreht, dass das im parlamentarischen Verfahren wieder auf den Urzustand zurückkommt und dass wir weitestgehend tatsächlich das Gesetz bekommen, was ursprünglich vom Bundesgesundheitsministerium verfasst und aufgesetzt worden ist, weil das ist das, was wir sagen, das ist tragfähig. All die ganzen Änderungswünsche, die machen dieses System tatsächlich schlechter und werfen mehr und mehr Sand ins Getriebe, weil es ist nicht einfach so wie nice to have, da ändere ich mal eine Stellschraube. Das hat, jede Stellschraube hat Auswirkungen auf ganz viele Stellschrauben in diesem System. Und mein Eindruck, auch vor allen Dingen im Dialog mit Politikern, und jetzt betone ich an der Stelle auch vor allen Dingen außerhalb des Bundesgesundheitsministeriums, die aber trotzdem nachher mit abstimmen und mitdiskutieren, denen sind die Tragweiten einzelner Beschlüsse gar nicht klar, sondern da ist man dann der typische Reflex der Politik, da mache ich hier und da mal einen Kompromiss. Hier kann man keine Kompromisse machen. Jeder Kompromiss ist schädlich fürs System, weil es anders, also die Waage wird ständig ins Ungleichgewicht gezogen. Und man hat aber die Vorstellung, es wäre ein Gleichgewicht. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und deshalb darf das nicht passieren. Und dementsprechend wird jetzt für uns die nächsten Wochen bis Ende September, Anfang Oktober oder darüber hinaus, je nachdem, wie lange das parlamentarische Verfahren hier für das Gesetzgebungsverfahren bis zum Abschluss kommt, dauert, werden wir jede Minute, jede Sekunde dafür nutzen, um dafür zu werben, dass dieses Gesetz in seiner Urfassung des Bundesgesundheitsministeriums auch tatsächlich so verabschiedet wird und dass es keine Kompromisse gibt.
wir hoffen da alle miteinander sehr auf Erfolg. Letzte Frage, Herr Steiger, wenn wir 10 Jahre vorausblicken und davon ausgehen, dass die Bemühungen erfolgreich sind, wo stehen wir mit dem deutschen Rettungswesen da?
Wenn ich jetzt träume, dann würde ich sagen, wieder an der Weltspitze. Und zwar aus folgendem Grunde, weil wir einfach bestimmte Entwicklungsstufen uns erlaubt haben zu überspringen. Das heißt, die anderen haben ja jetzt nicht vor 20 Jahren das heutige System direkt gehabt, sondern wir haben dann, wenn Sie so wollen, jetzt den Vorteil der späten Geburt. Wir können sozusagen hergehen und sagen, wir lassen bestimmte Entwicklungen einfach aus und gehen direkt auf die Volldigitalisierung. Wir bauen die ganze Struktur komplett anders um in einem Ruck. Und dazu möchte ich übrigens auch sagen, das ist auch die Erfahrung aller anderen EU-Staaten, auch immer auf die Frage, in welchem Zeitfenster wurde eigentlich dieser ganze Umbruch gemacht. Und nehmen wir zum Beispiel Österreich, die haben es in 6 Monaten umgebrochen und deren Aussage ist, das waren eigentlich mindestens 4 Monate zu lang. Es hätte noch schneller gehen müssen. Und das haben wir auch aus den skandinavischen Ländern, aus den Benelux-Staaten auch immer wieder gehört. Der Umbruch darf eigentlich nur wirklich Wochen oder gar wenige Monate dauern. Der darf auf keinen Fall Jahre dauern, weil ansonsten verlieren sie in dem System. Das wird sonst nicht, das sind die Reibungsverluste sonst elementar, sondern sie müssen im Prinzip tatsächlich einen Schalter umlegen. Das heißt, sie müssen die Architektur festlegen und dann wird sie insgesamt einmal umgestellt. Und da würde ich mir tatsächlich hoffen zu sagen, und wir holen uns von allem das Beste und packen von allem das Beste zusammen. Und dann sind wir in der Vorhand, daraus für uns die weiteren Entwicklungen, wie das System auch für die weiteren Jahre immer wieder zukunftsfest gemacht werden kann, selbst mit zu bestimmen. Und damit wäre Deutschland auch tatsächlich erneut und dann auch berechtigt an der Spitze. Aber bis jetzt sind wir leider nur Entwicklungsland.
Herr Steiger, das ist eine mutmachende, eine schöne Vision, durch harte Arbeit mehr Digitalisierung, mehr Modernisierung zu erzielen und eben auch durch mehr Mut und den Mut, den Preis die Steiger Stiftung jeden Tag eben, indem sie die Reformen des Rettungsdienstes, des Rettungswesens so vorantreibt, seit vielen Jahrzehnten, aber jetzt aktuell auch sehr stark. Danke für den Einblick, danke für die Rückrolle, aber vor allen Dingen danke für den Mut, die Dinge nach vorne zu treiben und danke für dieses wunderbare Gespräch.
Und ich möchte aus Anlass des 100. Podcasts wirklich an der Stelle Ihnen sehr herzlich danken, Herr Ander, dass Sie jetzt also tatsächlich so lange diesen Weg mit uns bestritten sind und Sie wirklich ganz, ganz viele tolle Podcast-Folgen, also wir haben auch wirklich Highlight-Podcasts gehabt, wo ich dann einfach sage, wow, da konnten wir auch selber für uns noch ganz, ganz viel mitnehmen und ich hoffe, dass wir auch tatsächlich für unsere vielen Zuhörer, die wir da draußen haben und ja neuerdings auch auf YouTube, auch im Video, das war ja die nächste Evolutionsstufe, dass wir jetzt auch das Video eingeführt haben. Dafür meinen vielen herzlichsten Dank an Sie, Ihr ganzes Team und auf die, ich sage jetzt mal ganz salopp, die nächsten 100 Folgen.
Ja, da freuen wir uns. Danke auch für die lobenden Worte fürs Team. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.